Ja, auch von meiner Seite einen ganz herzlichen, schönen guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf und dass Sie alle hier sind. Ich möchte heute mit einer Lebensgeschichte von Vanya beginnen. Eine Geschichte, die sich in den 70er Jahren ereignet hat. Vanya war ein junger Offizier im KGB, staatstreu und von der Ideologie des Kommunismus überzeugt. Sein Aufgabengebiet war es, für die Staatssicherheit zu sorgen und staatskritische Personen zu überwachen und staatsfeindliche Gruppen gegebenenfalls zu eliminieren. Und dazu gehörten auch christliche Vereinigungen, die nicht zu den der Sowjetunion geduldeten Kirche gehörten. Er führte Razzien bei Bibelstunden und Gebetskreisen durch, mit dem Ziel, die Mitglieder durch brutale Gewalt von ihrem falschen Denken abzubringen und sie zur Staatstreue zurückzuführen. Bei einer solchen Razzia wurde ihm eine Bibel geschenkt von einer jungen Frau, die er selbst zuvor noch misshandelt hatte. Erst Jahre später kam Vanya mit dieser Bibel wieder in Kontakt. Durch einen Unfall wurde er schwer verletzt und musste fürchten, seinen rechten Arm oder vielleicht sogar sein Leben zu verlieren. In dieser Zeit im Krankenhaus begann er in seiner Verzweiflung in der Bibel zu lesen und betete um Heilung. Vanya wurde heil. Aber nicht nur, dass er seinen rechten Arm wieder normal und schmerzfrei bewegen konnte, er bekehrte sich zu Jesus und fand zu innerem Frieden. Er, der sogar Freude und Genugtuung dabei empfunden hatte, die Christen zu denunzieren und sie als Staatsfeinde degradierte, er bekehrte sich zu Jesus und fand zu seinem inneren Frieden. Allerdings musste er aufgrund seines Sinneswandels aus der Sowjetunion fliehen. Für die er jahrelang andere verfolgt hatte, haben nun ihn selbst verfolgt. Solche oder ähnliche Geschichten gibt es in unserer Neuzeit immer wieder noch zu erzählen. Und ich bin dankbar über jeden einzelnen dieser Menschen, der einen solchen Gesinnungswandel erleben durfte. Wenn ich heute über Wunder in der Bibel, die in der Bibel beschrieben sind, nachdenke oder gefragt werde danach, dann fallen mir vor allem Ereignisse ein, in denen Menschen einen solchen Wandel in ihrer zuvor festen Lebensüberzeugung erfahren haben. Die bekannteste Geschichte sicher. Die bekannteste Geschichte ist sicher die von dem Pharisäer Saulus, der sich in der Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus zu Paulus verwandelte. Er gehörte zu der radikalen Gruppe der Religionsgelehrten, die bereit waren, auch wenn nötig, mit Gewalt ihre Auslegung der Tora, also dem Gesetz Gottes, umzusetzen und den wahren Glauben aufrechtzuerhalten. Im Grunde genommen, auch wenn das hart klingt, ist es doch dieselbe Motivation, wie heutzutage religiöse Fanatiker auch haben, wenn sie mit ihren Gewaltexzessen uns immer wieder in Atem halten und Schrecken verbreiten. Saulus hat für das mosaische Gesetz gekämpft und wollte sich von nichts davon abbringen lassen. Allein Jesus war in der Lage, Saulus die Augen zu öffnen für den wahren Willen Gottes, indem er ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Augen für 3 Tage verschlossen hatte. Aus einem fanatischen Gesetzeslehrer wurde der bekannteste Evangelist, dessen Briefen an seine Gemeinde uns ja heute noch wegweisend sind. Im Philipperbrief, im Kapitel 3, Vers 5 bis 8, schreibt er sogar, und hier zitiere ich: Wenn es je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das. Ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz forderten. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus für mich getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. In diesem Zitat von Paulus beschreibt er mit eigenen Worten, welches Sinneswandel in ihm stattgefunden hat und wer diesen ausgelöst hatte. Aber die Bibel erzählt auch von anderen Personen, die, wie ich meine, durch den Geist Gottes einen Sinneswandel erfahren haben. Zachäus ist für mich so eine Person. Der kleinwüchsige Zöllner, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht war und sich auf Kosten anderer bereichert hat, um selbst im überschwänglichen Reichtum leben zu können. Ihm ging es nicht um korrekte Einhaltung von Gesetzen, sondern allein um sich selbst. Danach hat er sein Denken und Handeln ausgerichtet. Und dieser egoistische und gierige Zachäus lässt sich in der Begegnung mit Jesus völlig verändern. Sein Besitz hat für ihn nicht mehr den Lebenswert wie bisher. Die Notleidenden und von ihm Betrogenen rücken in den Vordergrund und werden ihm wichtig. Mit ihnen teilt er seinen Reichtum. Wenn man die Geschichte hört oder liest, findet man das sicherlich ganz nett, was Zachäus da tut. Welcher Sinneswandel in ihm aber notwendig war, wird erst deutlich, wenn man selbst vor der Entscheidung steht, einen größeren Geldbetrag zum Beispiel für ein Projekt der Kirche oder einer anderen karitativen Organisation zu spenden. Zachäus wurden andere Menschen zur Herzensangelegenheit, von denen er vorher nur ihre Zölle haben wollte. Und noch etwas hat sich bei Zachäus entscheidend verändert. Die Fähigkeit, eigene Schuld zu erkennen. Was ihm bisher keine Gewissensbisse bereitete und er in seinem Stand als Zöllner für normal empfunden hat, erkennt er jetzt als falsch, weil er anderen Menschen damit Unrecht tut. Angesichts der Tatsache, dass auch heute überführte Kriegsverbrecher, Kinderschänder, Steuerhinterzieher und sonstige Kriminelle keinerlei Unrechtsbewusstsein haben, zeigt uns die Geschichte von Zachäus, dass es auch hier das Wirken des Heiligen Geistes bedurfte, dass er sich selbst als Sünder erkannt und zur Umkehr bereit ist. Und auch im Leben des König Davids ist ein solcher Sinneswandel der Erkenntnis des eigenen Fehlverhaltens beschrieben. Eigentlich überrascht es doch, dass ausgerechnet eine solche Person, die von Anfang an von Gott auserwählt war und Gott wohlgefällig beschrieben wird, einen solchen Sinneswandel überhaupt notwendig hat. David war auf dem Höhepunkt seiner Macht und war sehr erfolgreich in der Kriegsführung. Beim Volk war er beliebt und sein Wille war Gesetz. Darum konnte er sich auch die Frau nehmen, die ihm gefallen hat. Und um den Ehebruch zu vertuschen, hat er den Mord des eigenen Ehemannes veranlasst. Nach den Geboten Gottes, und hier meine ich die Tora, hätte David vor den Toren der Stadt gesteinigt werden müssen. Er, König David, der in seinen Psalmen die Gebote Gottes und deren Einhaltung über alles lobt, hat sich selbst an einer Sünde zur Todesstrafe vergangen. Und nur durch das Geschick des Propheten Nathan, der David durch ein Gleichnis sein Vergehen vor Augen gehalten hatte, wurde David seiner Schuld bewusst. Und auch hier sehe ich das Wirken des Geistes Gottes, in dem David seine Schuld erkennt und bereut. Die Realität heute sieht oft ganz anders aus. Selbst vor Gericht wird eigene Schuld verleugnet und die Unschuld beteuert. Und erst wenn die Beweise der Schuld erdrückend sind, werden eigene Fehler eingeräumt. Ich erinnere mich noch gut, als Christoph Daum behauptet hat, er hat nie Drogen genommen und selbst sogar die Haarprobe veranlasst hat. Die Haarprobe hat ergeben, dass er Drogen genommen hatte. Nun möchte ich zu dem Bibeltext kommen, den ich für diesen Predigt ausgewählt habe, aus dem Neuen Testament. Wir hörten es bereits in der Lesung. Auch hier wird von Personen berichtet, die einen Sinneswandel erlebt haben, den ich auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückführe. Und zwar sind es für mich die Schriftgelehrten und Pharisäer, die so völlig anders handelten, als von ihnen doch zu erwarten war. Jesus forderte die Menge auf, wer von euch ohne Schuld ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und bis zuletzt hatte nicht ein einziger einen Stein geworfen, sondern alle sind fortgegangen. Und das ist für mich das Wunder in dieser Geschichte. Auch hier sieht die Wirklichkeit doch ganz anders aus. Es findet sich immer einer, der den ersten Stein wirft. Und wenn erst einmal der Bann gebrochen ist, dann werfen alle anderen auch. Da fallen mir Beispiele ein, wenn Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und in den Medien für irgendetwas verdächtigt werden, wie schnell ist man in den Gesprächen untereinander dabei, diese Person weiter zu verurteilen, ohne dass je bewiesen wurde, dass sie irgendein Unrecht getan haben. Irgendjemand erkennt sie für sich einen persönlichen Vorteil und gibt Informationen weiter, die anderen in Erklärungsnot bringen und letztlich für mehr Unruhe sorgen als zur Erkenntnis führen. Und wie war das bei den Pharisäern in unserem Text? Sie waren ja diejenigen, die für das Gesetz eingetreten sind und für deren genauen Umsetzung ja auch verantwortlich waren. Die Gesetzeslage war eindeutig. Dazu lese ich den Text aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 22, Vers 22. Wenn ein Mann mit der Frau eines anderen schläft und man ertappt sie, müssen beide sterben. Duldet keinen Ehebruch in Israel. Interessant ist, dass in unserer Geschichte nur die Frau zur Steinigung gezerrt wird. Es liegt vermutlich daran, dass nicht der Mann, aber die Frau verheiratet war. Für den verheirateten Mann wäre es kein Ehebruch, mit einer unverheirateten Frau zu schlafen. Darum musste hier auch nur die Frau sterben. Die Situation weist darauf hin, dass zu der Zeit, als Mose die Gesetze bekommen hatte, die Polygamie noch üblich war. Das wissen wir auch aus vielen anderen Erzählungen aus dem Alten Testament. Allerdings gab es dieses Recht nur für die Männer. Wenn es also jemand begonnen hätte, diese Frau zu steinigen, hätte er eigentlich nur das getan, was das Gesetz auch vorschreibt und fordert. Niemand aus seinem Umfeld hätte ihm einen Vorwurf deswegen gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, hätte Paulus, oder besser gesagt Saulus, in der Menge der Pharisäer und Schriftgelehrten gestanden, hätte er einen Stein aufgenommen und ihn geworfen. Es gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, auf der Seite des Gesetzes zu stehen. Und dann die offensichtlich Schuldige auch noch selbst zu bestrafen zu können, verleiht eine Macht über einen anderen Menschen. Rachegedanken oder Selbstgerechtigkeit finden in solchen Situationen Befriedigung. Die Sünderin und ihre Sünde öffentlich an den Pranger zu stellen und dafür zu verurteilen. Darum ging es in diesem Prozess, der in aller Öffentlichkeit durchgeführt werden sollte. Aber trotzdem hat niemand auch nur einen Stein geworfen. Zufall? Sicher nicht. Ich meine, Jesus hat versucht, mit seiner Antwort den Blickwinkel auf seine Zuhörer umzudrehen. Weg von der Frau hin zu sich selbst. Bevor ihr andere verurteilt wegen ihrer offensichtlichen Fehler, achtet erst auf euch selbst und auf euer Fehlverhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus nur auf das Fehlverhalten des Ehebruchs Bezug genommen hat. Dann müssten ja alle Schriftgelehrten und Pharisäer sich selbst des Ehebruchs schuldig gefühlt haben und wären deshalb fortgegangen. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus hat darauf aufmerksam machen wollen, dass wir vor Gott alle nicht schuldlos sind und seiner Gnade und seiner Vergebung bedürfen. An welcher Art der Sünde die Pharisäer gedacht haben, wird uns nicht genannt. Aber die Auswahl bei 613 vorgeschriebenen Gesetzen und vielen weiteren Ergänzungen war ja groß. Was auch immer sie gedacht haben, sie haben nicht geworfen. In diesem Moment konnten sie sich lösen von ihrer festen Überzeugung, im Recht zu sein und das auch mit aller Macht durchsetzen zu müssen. Es scheint, als haben sie wirklich den Blick nach innen gewandt und erkannt, dass sie genauso auf der anderen Seite stehen könnten, nämlich auf der Seite, wo man beworfen wird, wo die Steine ankommen. Dieser Sinneswandel bei diesen überzeugten Gesetzeslehrern und Pharisäern, die auch noch in der Masse aufgetreten sind, ist für mich eines der größten Wunder, die Gott immer wieder bewirkt. Ich habe vor kurzem das Buch gelesen, Der Kämpfer im Vatikan. Es geht hier um den Papst Franziskus. Der Autor Andreas Englisch hat als Journalist im Vatikan mittlerweile 3 Päpste während ihrer gesamten Amtszeit begleitet. Englisch berichtet von 2 Erlebnissen, die ihn zum Glauben an den allmächtigen Gott zurückgeführt haben. Eine davon ereignete sich in den letzten Amtstagen von Papst Johannes Paul II. Zu diesem Zeitpunkt war Papst Johannes schon sehr krank. Er konnte kaum noch sprechen und sich nur ganz schwer bewegen. Oft gelang es ihm nicht, etwas, was er in der Hand hatte, wieder loszulassen. Und so gab es eine Situation, dass er vor Menschen sprechen wollte und er hat kein Wort mehr rausgebracht. Er hat noch die Hand erhoben zum Segen und hat den Stab, den er in der Hand hatte, fest ergriffen. Und dann war es einfach Zeit, ihn loszulassen, diesen Stab. Und dann hat sein Begleiter, auch ein enger Freund von ihm, ihn mehrmals auf die Hand geschlagen, dass er den Stab losgelassen hat. Und diese Situation hat sich nicht im Geheimen zugetragen, sondern in aller Öffentlichkeit. Viele Reporter standen außenrum mit der Kamera in der Hand, in der Erwartung, eine Sensation fotografieren zu können. Aber überraschenderweise hat nicht ein einziger Kameramann ein Bild davon gemacht, als Papst Johannes Paul II. Von seinem Freund geschlagen wurde. Da hat es keine Absprache bedurft. Niemand hat es gewagt, die Kamera zu erheben. Für ihn, für Englisch, war das so ein Zeichen, dass es doch einen allmächtigen Gott gibt, der unsere Sinne und unser Handeln auch leiten kann. Aber zurück zu unserer Geschichte der Ehebrecherin. Wenn wir hier durch Jesus die Gesetze in Frage gestellt werden, was gilt dann noch? Woran soll man sich dann halten? Als Jesus selbst gefragt wurde, welches denn das wichtigste Gebot sei, antwortete er: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Für seine Zuhörer war das allerdings ein Schlag ins Gesicht, was Jesus da einforderte. Schließlich war das ganze religiöse Leben durch die Gesetze des Mose geregelt. Und Jesus maßte sich an, diese auf nur 2 Gebote zu reduzieren. Das musste zu Widerstand bei den Religionsführern führen. Zumal Jesus auch nicht genau definierte, wer denn der Nächste ist, den sie zu lieben hatten. An einer anderen Textstelle in der Bibel wird uns berichtet, dass Jesus danach gefragt wird, wer denn der Nächste sei. Er antwortet mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wir kennen die Geschichte, denke ich, alle. Wenn wir darauf schauen, wie das religiöse Umfeld auf das Reden und Wirken Jesu reagierte, werden wir feststellen, dass immer wieder versucht wird, ihn festzunageln. Das heißt, sie wollten von ihm ein klares Bekenntnis zum mosaischen Gesetz und zur jüdischen Tradition hören. Doch Jesus reagierte auf ihre Fragen immer anders als erwartet und warf neue Fragen auf, anstatt Antworten zu geben. Mehr noch, er provozierte die Gesetzeslehrer, indem er zum Beispiel immer wieder den Umgang mit dem Sabbat in Frage stellte und Menschen eben auch an einem Sabbat heilte und sich damit den jüdischen Vorschriften widersetzte. Jesus stellte hier die Nächstenliebe über die Gesetzlichkeit der Pharisäer und das konnten sie nicht akzeptieren. Versuche ich, mich in die Denkweise der Pharisäer hineinzuversetzen, kann ich den Widerstand, den sie Jesus gegenüber brachten, sehr gut nachvollziehen. Wenn ich selbst der festen Überzeugung bin, im Recht zu sein, dann beharre ich auch darauf und bin fast nicht davon abzubringen. Sie können ja mal meine Frau fragen. Dafür werden ja auch Gesetze festgelegt, um Verhaltensweise zu regeln und um andere gegebenenfalls zu schützen, andere Personen. So wie zum Beispiel die Verkehrsregeln. Einige von Ihnen wissen, dass ich fast täglich zur Arbeit fahre und dabei kommt es wöchentlich mindestens einmal vor, dass mir die Vorfahrt genommen wird. Und jedes Mal neu bin ich versucht, mich darüber zu ärgern, dass vom anderen die Verkehrsregel missachtet und mir das Vorfahrtsrecht genommen wird. Wie gerne würde ich da den ersten Stein werfen und selbst richten über die, die gegen das Gesetz verstoßen. Manchmal sind es wahre Kämpfe, die ich in mir ausfechte, um nicht loszubrüllen, um den anderen Autofahrer auf seine Rücksichtslosigkeit hinzuweisen. Allein die Vernunft würde mir schon gebieten, als Radfahrer nicht auf mein Vorfahrtsrecht zu beharren. Aber doch noch viel mehr sollte ich doch als bekennender Christ in einer solchen Situation bereit sein, zu vergeben, anstatt auf mein Recht zu beharren. Selbst bei solchen geringen Anlässen fällt es mir schon so schwer. Ist es da nicht verständlich, dass die Gesetzeslehrer und Pharisäer mit aller Macht am Gesetz festhalten? Wenn es darum geht, dass ihr ganzer Lebenswandel in Frage gestellt wird? Und wenn es dann doch gelingt, dass Menschen ihr vertrauten Denkweisen hinterfragen und sich von Gott einer neuen Sichtweise beschenken lassen, dann ist wohl ein wahres Wunder geschehen. Ich möchte noch ein letztes Beispiel von einer Sinneswandlung besonderer Art erzählen, das ich diese Woche in der Tageslosung vom 23. April gelesen habe. Vielleicht haben einige von Ihnen diese Geschichte auch schon gelesen. Der koreanische Christ Dr. James Kyung saß in einer Todeszelle Nordkoreas. Dort brachte man ihm Zettel und Stift, damit er seinen letzten Willen bekunden könne. Er schrieb, dass er seine Organe bedürftigen Menschen zur Verfügung stelle, seine Verfolger und Peiniger nicht hasse, sondern liebe, dass er auch seine Freunde bitte, die Verantwortlichen für seinen Tod nicht zu hassen, sondern zu lieben. Seine von der Barmherzigkeit Gottes geprägten Worte hatten offenbar eine unerwartete Wirkung. Kyung wurde nicht umgebracht, sondern freigelassen. Später bot man ihm sogar an, auch auf nordkoreanischem Boden eine private christliche Elite-Universität aufzubauen, wie er sie in China schon eingerichtet hatte. So entstand diese private Universität in Nordkorea mit einem Andachtsraum und christlichen Lehren als überraschende Frucht einer Gesinnung, die ganz von Jesus geprägt ist. Ich wünsche mir, und das wünsche ich auch uns als Gemeinde, dass wir uns immer wieder mehr von Gottes Liebe leiten lassen und dass unser Glaube nicht als eine Veredelung von Moral und Ethik von unseren Mitmenschen wahrgenommen wird, sondern als Antwort auf all das Gute, was Gott für uns tut. Amen.